Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer 9. Folge in der Sendereihe Der Mensch ist besser als wir denken, Pater Werenfried van Straten, Kämpfer für den Frieden. Bisher haben wir Sie mit den Fundamenten des von ihm gegründeten katholischen Hilfswerks Kirche in Not vertraut machen dürfen. Es ging um Verfolgung der Christen, um Versöhnung und um Neuevangelisierung, ferner um die Begegnungen Pater Werenfrieds mit den Päpsten seiner Zeit. Und um besondere Projekte wie die in bald 50 Millionen Exemplaren und in mehr als 140 Sprachen erschienene Kinderbibel oder auch um die Arbeit des Hilfswerks in Lateinamerika, wo auch das Großprojekt Farmen der Hoffnung seinen Anfang nahm. Farmen der Hoffnung, das haben wir beim letzten Mal untersucht. Heute nun geht es um die Arbeit von Kirche in Not in Afrika, dem politisch gesehen verlorenen Kontinent und christlich gesehen dem Kontinent der Zukunft. Bei uns im Studio ist Antonia Willemsen. Grüß Gott, Frau Willemsen. Sie war die engste Mitarbeiterin von Pater Werenfried und mehr als 30 Jahre Generalsekretärin des Hilfswerks. Und sie wird uns über die Arbeit auf diesem Teil der Erde berichten. Frau Willemsen, mit Afrika verhält es sich ähnlich wie mit Lateinamerika oder Asien. Diese Erdteile waren eigentlich nicht auf dem Schirm von Pater Werenfried oder von Kirche in Not. Wie kam Pater Werenfried überhaupt dazu, sich mit Afrika zu befassen?
Es war irgendwann in 1965. Wie Sie wissen, gehörte Pater Werenfried der Abtei Tongerlo in Belgien an. Und sein Mitbruder war Pater Jan Engelen, der war Missionsprokurator in der Abtei. Und er erzählte ihm eine interessante Geschichte über eine Schwester in Kongo, wo Pater Jan auch tätig gewesen war, und dass diese Schwester ein Problem hatte mit ihren Oberen in Belgien. Denn diese Oberen in Belgien hatten der Mutter Hadewig in Afrika verweigert, afrikanische Mädchen als Novizinnen zu akzeptieren. Das hat Pater Werenfried verwundert, aufgeregt und er hat sich entschieden, zusammen mit Pater Jan nach Afrika zu reisen.
Und hat dann diesen Orden der Töchter der Auferstehung gegründet, aber auch das war ja eigentlich nicht ursprünglich in seiner Absicht, überhaupt einen Orden zu gründen. Wie kam es denn dazu?
Ja, als er dann in Afrika eintraf, in Kongo, und er traf die Mutter Hadewig und er traf sich mit den jungen Frauen, die da eintreten möchten, dann hat er sich noch viel mehr aufgeregt. Und denn der einzige Grund, weshalb diese Schwestern oder diese Mädchen nicht eintreten durften, das war, sie können kein Latein, deswegen können sie das Offizium nicht mitsingen. Sie sind eventuell Analphabetinnen gewesen. Und das geht doch nicht bei den vornehmen Kanonikerinnen des Heiligen Grabes, so hießen diese Schwestern. Und sie waren natürlich Kongolesinnen. Und dann hat Pater Werenfried gesagt, das kann man doch nicht akzeptieren. Aber man kann anstatt zu forcieren, dass diese Schwestern, diese Mädchen akzeptieren, kann man auch eine neue Kongregation gründen. Und da hat er natürlich nie vorgehabt, eine Kongregation zu gründen, aber da kam es dazu.
Ja. Und was ist dann das Spezifische dieser Kongregation der Töchter der Auferstehung?
Er hatte schon damals gesehen, wie sehr die afrikanische Frau leidet. Die afrikanische Frau, die kriegt nicht nur die Kinder, wie das überall in der Welt der Fall ist, sondern sie muss auf dem Feld arbeiten, sie muss die schweren Lasten schleppen, sie hat die Sorge für die Familie. Die Männer, die tun recht wenig in Afrika. Und die Frauen, die werden ausgebeutet, müssen schwer arbeiten, die haben wirklich ein schweres Leben. Und die Töchter der Auferstehung, diese Kongregation, sollte sich vor allem der afrikanischen Frau widmen.
Wie kam es zu diesem Namen, Töchter der Auferstehung?
Ja, Werenfried war ein humorvoller Mensch. Ja. Und als er gesehen hat, dass die Kanonikerinnen des Heiligen Grabes diese Mädchen verweigert hatten, dann hat er, als alles fertig war, hat er gesagt, so, und jetzt, nachdem ihr vom Heiligen Grab verweigert seid, seid ihr die Töchter der Auferstehung.
Und das war der Grund für den Namen.
Ne? Ja.
Und das Spezifische ist also, diese Frauen, diese Mitglieder dieser Kongregation kümmern sich um Frauen.
Das ist das Hauptanliegen. Das bedeutet, dass sie mehrere Stationen haben, wo Entbindungsstationen, wo die Frauen hinkommen. Sie helfen den Frauen, das Essen zu verbessern. Das heißt, wie kann man mit den wenigen Mitteln, die man hat, das Essen besser zubereiten, dass es nährhafter ist, dass man besser kocht und so weiter. Man auch für die Feldarbeit. Man hilft den Frauen auch, indem man Katechese unterrichtet, damit man den Kindern mit auferzieht. Also alles, was mit den Frauen zu tun hat.
Gibt es eine gewisse Spiritualität in dieser Kongregation?
Ja, ich denke, dass diese Spiritualität, die ist vor allem geprägt durch die Spiritualität der Kanonikerinnen des Heiligen Grabes.
Und wie entwickelt sich diese Kongregation nun weiter? Wie viele Schwestern sind denn jetzt im Moment dabei?
Augenblicklich sind 200 da. Und sie haben außer ihr Hauptkloster in Bukavu, Kivu, Kongo, wo sie noch mehrere Klöster, kleine Klösterchen haben, gibt es Niederlassungen in Ruanda, in Kamerun und in Brasilien.
In Brasilien?
Ja, in Brasilien, in Bahia, also im Nordosten von Brasilien, wo 80% der Bevölkerung schwarz ist. Und da hat ein belgischer Bischof hat die Schwestern gebeten, dorthin zu kommen. Und die Verbindung mit Belgien ist natürlich noch immer sehr eng. Und dann haben die Schwestern gesagt, das machen wir. Und sie haben in Utinga, wo sie sind, in Bahia, haben sie eine Situation angetroffen, die vergleichbar ist mit der Armut in Afrika. Und die Schwestern machen dort eine gute Arbeit.
Wie war denn das Verhältnis von Pater Wehrenfried zu den Töchtern der Auferstehung?
Ein sehr väterliches Verhältnis. Die Schwestern haben ihn immer Papa Fondateur, also Vater Stifter genannt. Und fühlen sich auch mit unserem Werk verbunden. Und das hat Pater Wehrenfried auch so gewollt, dass die Kongregation der Töchter der Auferstehung als affiliiertes Institut zu unserem Werk gehört.
Und das Werk unterstützt natürlich die Kongregation.
Wir unterstützen die Arbeit der Schwestern. Und vor allem heute ist es sehr schwer in Kongo, sogar das Überleben. Und deswegen müssen wir auch Existenzhilfe geben, damit die Schwestern überhaupt leben können.
Wie haben denn, Sie sagen, die Gründung war Ende der 60er Jahre?
66.
Ja. Wie haben denn die Schwestern die Kriegswirren in Ruanda und so weiter, das ist ja auch in dieser Region erlebt oder überlebt?
Mir schlecht als recht, denn die Kriegswirren, obwohl darüber nicht so viel in Europa publiziert worden ist, hat dort Millionen Opfer verlangt. Und auch bei den Töchtern der Auferstehung ist das nicht spurlos an denen vorübergegangen. In Kongo haben sie viele ihrer kleinen Klösterchen verloren. Die wurden einfach überrannt von den Rebellen, ausgeplündert. Sie haben 9 Schwestern sind getötet worden, wovon 6 in Ruanda, in Nyundo. Und vor einigen Wochen war ich in Nyundo, in Ruanda, und habe dort dieses Kloster besucht, wo diese 6 Schwestern getötet worden sind. Sie sind beerdigt in einem Massengrab auf dem Gelände. Und erst jetzt haben sie dann auf Drängen des dortigen Bischofs entschieden, dass sie dorthin zurückgehen werden. Sie werden erneut dort mit ihrer Arbeit anfangen. Und das Gleiche ist auch in Kongo der Fall, wo sie im Hubumbano, etwa 80 Kilometer von Bukavu entfernt, wo auch ein Kloster vollkommen geplündert wurde. Und nicht nur, dass diese Plünderer die Sache mitgenommen haben. Nein, sie haben alles kaputt gemacht. Sie haben die Decken rausgezogen, die Lampen weggezogen, die Türpfosten kaputt gemacht, die Fenster rausgenommen. Also alles mutwillig kaputt gemacht. Und jetzt haben die Schwestern auch dieses Kloster im Umbano wieder hergerichtet und werden erneut dort anfangen. Und ich finde, dass das von Mut zeugt, denn die Rebellen sind noch immer im Urwald. Es kommen immer wieder, kommen sie und finden Vergewaltigungen statt. Es werden Leute ermordet. Es ist wirklich dort noch eine Art Kriegszustand.
Afrika, in vielen Ländern Afrikas war Krieg, ist auch noch Krieg. Afrika ist Schwerpunkt der Hilfe von Kirche in Not. Welche großen Projekte betreut oder fördert das Hilfswerk in Afrika?
Wir haben als wichtiges Land auch Sudan. In Sudan seit vielen Jahren ja ein Bürgerkrieg geherrscht hat, wo es viele Flüchtlinge gibt. Und in Sudan haben wir ein sehr interessantes Projekt, das ist in der Nähe von Khartoum, wo wir Schule helfen. Also Schule, die normalerweise nicht zu unserem Aufgabegebiet gehören. Aber in diesem Fall war die Alternative, dass die Kinder in die Koranschulen gehen mussten und praktisch zu Muslime erzogen werden. Das wollten weder die Eltern noch der Kardinal noch wir. Und dann haben wir gesagt, gut, in diesem Fall helfen wir mit Schulen. Und das machen wir da in der Nähe von Khartoum. Es gibt natürlich in ganz Afrika, ist Bau von Kirchen ist ganz wichtig, vor allem in jenen Gebieten, muslimische Gebieten. Dann die Motorisierung ist ganz wichtig, weil die Straßen unglaublich schlecht sind. Ich habe es jetzt selber wieder erfahren. In Kongo, wo man nicht mehr von Straßen reden kann, nur noch von Pisten eigentlich, wo man von einem Loch ins andere geht, weil es nur die Frage ist, welches ist das bessere Loch, wo man hinfährt. Und so schlecht ist das. Und wenn man einen schlechten Rücken hat, dann kann man eine Fahrt gar nicht antreten. Also das ist die Motorisierung. Und sonst werden uns natürlich auch sehr viele Kinderbibeln gefragt in Afrika. Ausbildung von Seminaristen. Afrika hat sehr viele Berufungen. Und es ist wichtig, dass diese jungen Männer ihrer Berufung folgen können. Deswegen helfen wir auch in diesem Bereich. Und das ist eigentlich im ganzen Kontinent.
Haben Sie auch Probleme mit der Inkulturation? Das wird ja oft immer als Problem für die Kirche, für die Evangelisierung genannt.
Ja, es ist notwendig für Afrika, worüber wir jetzt reden, dass nach der Zeit, nach der Kolonialzeit, dass dieses Kontinent einen Glauben hat, der in Afrika inkulturiert ist. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Vor kurzem war ich in einem kleinen Seminar und waren 300 junge Kerle, die haben morgens in der Messe, bin ich da auch reingekommen, und einer der wenigen Weißen natürlich, und die haben gesungen. Und auf einmal höre ich eine Orgel, die sehr schlecht bespielt wird. Das hat nicht gepasst. Kurz darauf haben sie wieder ihren Tamtam benutzt. Und dann hat man gespürt, dass das hat dazugehört. Aber diese Orgel hat da wirklich nichts verloren gehabt in dieser Umgebung. Das Gleiche gilt für die Kleidung. Wenn man europäische Kleidung in Afrika, soll man das machen oder nicht? Und ich habe das mit der Oberin dann auch besprochen, denn sie haben jetzt europäische...
Die Oberin von den Töchtern
der Auferstehung. Und die hat das eigentlich nicht so sehr als ein Problem empfunden, obwohl einige Schwestern schon mal darauf aufmerksam gemacht hatten. Dann habe ich gesagt, ja, schauen Sie mal, die Schwestern von Mutter Teresa. Man sieht sofort, dass es Schwestern sind. Man sieht sofort, dass es die Schwestern von Mutter Teresa sind. Und die sind nach indischer Sitte gekleidet. Und das hat sie doch ans Denken gebracht. Und als wir uns dann nachher verabschiedet, hat sie gesagt, ja, vielleicht in 5 Jahren. Also es gibt so Entwicklungen, die man sieht. Und Kleidung ist nicht das Allerwichtigste. Die Orgel ist auch nicht das Wichtigste. Aber es soll, das Christentum soll in Afrika afrikanisch verpackt sein, sodass es auch für die Afrikaner als leuchtend da ist, als echt, als überzeugend.
Als etwas von Ihnen selbst.
Als etwas von Ihnen selbst.
Ja. Spielt denn bei Ihrer Arbeit auch der Aberglaube, etwa der Voodoo-Zauber, eine Rolle?
Ich denke, dass in ganz Afrika der Aberglauben eine große Rolle spielt. Wir bei Kirchen in Not begegnen das nicht, aber die Bischöfe, die Schwestern, die erzählen uns davon natürlich zum Beispiel, dass wenn irgendwo ein unheilbar Kranker ist, dann wird der Medizinmann geholt, nicht der Arzt. Und der Medizinmann kommt und macht Formeln und so weiter. Man hört das immer wieder, dass diese Sachen passieren. Das gibt es überall in Afrika.
Aber spielt keine größere
spielt
Rolle.
Spielt bei uns keine Rolle.
Ja. Ein großes Problem in Afrika ist allerdings das aggressive Vordringen des Islam. Wie begegnen Sie dieser Herausforderung?
Wir haben schon vor etwa 20 Jahren eine Studie anfertigen lassen über den Aufmarsch des Islams nach Süden, vom Norden her, südlich der Sahara. Denn südlich der Sahara wohnt noch eine Bevölkerung, die zu einem großen Prozentsatz aus Animisten besteht, das heißt Naturreligionen. Und diese Naturreligionen, die Mitglieder dieser Religionen, werden sich in den kommenden Jahrzehnten, haben wir vor 20 Jahren gesagt, entscheiden müssen, ob sie zu welcher Weltgottesdienst, welche Weltreligion sie gehören möchten, zum Islam oder zum Christentum. Und dann haben wir als Ergebnis dieser Studie entschieden, dass dieses Gebiet für uns prioritär ist. Und das gilt bis heute. Und das bedeutet, dass wir bevorzugt in dieser Region auch helfen beim Kirchenbau. Wenn Sie sagen, warum Kirchenbau? Weil es sehr viele Minarette gibt, Moscheen, Minaretten. Und das sind sichtbare Zeichen. Und das Christentum braucht auch sichtbare Zeichen. Man kann nicht sagen, gut, die Kirche ist in irgendeiner Hütte. Nein, es muss sichtbar sein. Und deswegen ist das für uns eine Priorität, dass wir kleine Kirchlein bauen in dieser Zone südlich der Sahara.
Und also Kirchenbauten, helfen Sie auch sonst irgendwie mit anderen Projekten?
Ja, es gibt Projekte, wobei der Dialog zwischen Christen und Muslime gefördert wird. Auch das ist ganz wichtig, dass man sich gegenseitig versteht, dass man nicht nur mit Slogans arbeitet gegen jemand, sondern dass man den anderen auch versteht und dass man versucht, Probleme vorzubeugen oder wenigstens zu verstehen.
Sie sagten, der Islam dringt aus Nordafrika vor. In den reinen islamischen Ländern, eben in Nordafrika, gibt es kleinere Gruppen von Katholiken auch, von Christen. Sind Sie auch dort tätig?
Ja, überall, wo die Bischöfe uns um Hilfe bitten, helfen wir, versuchen wir zu helfen. Und wenn das in vorwiegend muslimischen Gebieten ist, dann ist das für uns prioritär. Wir helfen immer und ausschließlich über die Bischöfe. Das heißt, jedes Projekt, was zur Kirche in Not kommt, muss die Genehmigung des zuständigen Bischofs tragen. Das ist für uns eine Sicherheitsmaßnahme, damit im Bistum selbst die Prioritäten gewährleistet sind, dass der Bischof entscheidet. Also das ist für mich das Erste. Und dann kommen die anderen. Und dass man auch bestimmte Projekte nicht doppelt finanziert, auch das wäre möglich. Und dass man also auf diese Art und Weise möglichst effizient hilft. Dass der Chef des Bistums, der ist auf dem Laufenden über das, was unser Werk, das gilt auch für andere Hilfswerke, in seinem Bistum tut.
Da, wo es keinen Bischof gibt, gerade vakant, über welche Strukturen läuft dann die Arbeit?
Ja, es ist dann immer, wenn es eine Sede vacante ist, dann ist immer ein apostolischer Administrator zuständig. Man verhandelt mit ihm oder mit dem Nuntius.
Aber jedenfalls immer über die,
kirchlichen Strukturen.
Im November 2004 fand in Rom ein Treffen afrikanischer und europäischer Bischöfe statt. Ein ziemlich großes Treffen ist das gewesen. Hat Kirche in Not etwas damit zu tun?
Ja, unsere Mitarbeiterin Christine de Coudray, die zuständig ist für Afrika, hat dieses Treffen angeregt. Denn die vielen Kontakte, die wir in Königstein im Zentrum von Kirche in Not mit den afrikanischen Bischöfen haben, hat uns gelehrt, dass diese Bischöfe ein großes Bedürfnis daran haben, von ihren europäischen Kollegen wahrgenommen zu werden, gehört zu werden, verstanden zu werden. Und die europäischen Bischöfe sind viel beschäftigte Menschen und für die es nicht so ist wie bei einem afrikanischen Bischof, dass er viel Zeit mitbringt. Und deswegen war es ganz wichtig, dieses Treffen zu organisieren, wo man sich gegenseitig ausgetauscht hat auf gleicher Augenhöhe. Und das ist sehr gut gelungen.
Und dieser Austausch, ich vermute, das wird wahrscheinlich weitergehen. Spielt auch da Kirche in Not eine gewisse Rolle? Wird dieses Treffen wiederholt?
Dieses Treffen, weiß ich nicht, ob das wiederholt wird, aber das Schönste beim ganzen Treffen war, als dann eine Audienz beim Heiligen Vater stattfand. Alle Bischöfe waren da, auch wir waren da, zwei von Kirche in Not und dann auch von anderen Hilfswerken. Und dass dann der Heilige Vater eine nächste Synode für Afrika angekündigt hat. Das war das größte Geschenk, was der Papst den Afrikanern machen konnte. Hat dann auch sofort ein Applaus, ist da losgegangen, also, denn man war sehr froh.
Was ist das absolute Prioritätenland Ihrer Hilfe in Afrika im Moment?
Sudan. Und dann kommen die Länder um den großen Seen rum, Nordnigerien, Angola, Mosambik.
Afrika wurde von Johannes Paul II. Gelegentlich auch als Kontinent der Zukunft, auch der Hoffnung bezeichnet. Welche Hoffnung verbinden Sie denn mit Afrika? Welche Hoffnungen verband Pater Werenfried mit Afrika?
Wenn man in Afrika reist, und dann sagt man, wo ist die Hoffnung? Denn jetzt in Kongo und in Ruanda, was man sieht, ist oft sehr bedrückend. Aber dennoch, wenn man sieht, die Zahl der Berufungen in Afrika ist riesig. Und das ist ein Potenzial auch für die Weltkirche. Das muss man sich sehr gut in Erinnerung rufen. Denn bis vor 50, 60 Jahren waren es ja die Europäer, die nach Afrika gegangen sind, zu missionieren. Und man muss sagen, dass ihre Arbeit Frucht getragen hat. Die Zahl der Seminaristen ist überwältigend. Deswegen von diesem Standpunkt aus ist es ein Kontinent der Hoffnung. Die Werte, die die Afrikaner haben in Bezug auf Familie, die sind beispielhaft für Europa. Die Familie spielt eine große Rolle. Das geht auch natürlich nicht nur die enge Familie, das geht zum Clan. Das hat auch seine negative Seite, das wissen wir alle. Aber dennoch, diese Werte, die gilt es zu betrachten, auch von europäischer Sicht her, und zu sagen, was können wir von den Afrikanern lernen?
Unterstützen Sie auch solche Projekte, die mit Familie zu tun haben?
Auf jeden Fall. Wir unterstützen das Institut Jean-Paul II. Und das ist sehr wichtig für die Familie. Es geht von Rom aus, von der Lateranuniversität und dem Institut Jean-Paul II. Und die haben in mehreren Kontinenten und auch in Afrika ihre Institute gegründet, wo über die Familie und für die Familie gearbeitet wird.
Ja, danke, Antonia Willemsen. Afrika, kein Kontinent des Vergessens, jedenfalls nicht für Kirche in Not, sondern ein Kontinent mit Zukunft. Herzlichen Dank, Antonia Willemsen, für die reichen, auch hoffnungsvollen Informationen über die Arbeit von Kirche in Not auf diesem Kontinent. Danke auch Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Ich hoffe, auch Sie sind bereichert worden. Sie werden es wieder sein, wenn Sie auch bei der nächsten Folge unserer Reihe dabei sind. Der Mensch ist besser, als wir denken. Pater Werenfried van Straten, Kämpfer für den Frieden, so heißt sie. Der Frieden, Frucht der Gerechtigkeit und der Versöhnung, nicht nur in Europa, sondern weltweit und beim nächsten Mal vor allem in Russland. Getreu dem Auftrag der Gottesmutter von Fatima. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und sage auf Wiedersehen.